und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Starke Frauen Podcasts, in dem wir euch tolle Frauen vorstellen. Und zwar, indem wir entweder über sie sprechen oder mit ihnen. An meiner Seite wäre normalerweise heute natürlich die wundervolle, großartige und einzigartige Kim Seidler. Allerdings ist die gerade beruflich super eingebunden und lässt euch ganz herzlich grüßen. Aber ich bin nicht allein, sondern ich habe eine ganz großartige Gesprächspartnerin eingeladen, mit der Kim und ich über eine Anfrage in unserem E-Mail-Postfach in Kontakt kamen. Und ihr Anliegen könnte nicht besser in diesen Podcast passen. Nur so viel, es geht um Frauen, die schreiben und darum, warum sie es manchmal erst in der zweiten Lebenshälfte tun. Ich begrüße ganz herzlich die Autorin, AutorInnenberaterin und Romanschule Gründerin und Direktorin mit diesem wundervollen, ungewöhnlichen und klangvollen Namen, Jurenka Jürg. Herzlich willkommen bei Starke Frauen, liebe Jurenka.
Ich danke dir für die Vorstellung und die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Jurenka, bevor wir zu deinem Anliegen, das du auch formuliert hast, in deinem Anschreiben kommen und auch zu dem Grund, warum du heute hier bist, möchte ich auch mit dir, das ist ja bei uns so üblich, einmal in deine Kindheit zurückreisen, wenn das okay ist.
Natürlich, gerne.
Ich habe gesehen, dass du auch ein echtes Nordlicht bist und dich auch selbst als Muschelschubserin bezeichnest. Das habe ich mal gefunden an einer Stelle. Wo genau bist du denn geboren?
In Rendsburg, ganz oben im Norden von Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein. Ich bin in Dithmarschen groß geworden, also nicht ganz so weit. Also das ist schön. Du bist ja jetzt nicht mehr im Norden, sondern etwas weiter im Süden. Da kannst du ja gleich noch ein bisschen erzählen, wie sich das anfühlt. Aber erzähl mal, wie bist du aufgewachsen? Und uns interessiert natürlich auch immer, wie war so die Familienkonstellation? Du musst jetzt keine Familienaufstellung machen, ne? Aber was für Rollenbilder haben dir deine Eltern vorgelebt?
Ja, also schon, du sagtest mein klangvoller Name. Das ist kein Künstlername. Das heißt, ich komme durchaus auch von kreativen Eltern, die sich diese Namenkombination ausgedacht haben und unbedingt das so wollten und damit irgendwie durchgekommen sind. Das heißt, die Schubskreativität liegt da auf jeden Fall drin. Und ansonsten komme ich aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, meine Eltern haben gemeinsam ein Unternehmen gegründet, aufgebaut, Mitarbeiter eingestellt und mir das auch schon ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Das heißt, es ist so eine Kombination. Zudem ist es dabei auch, dass eben meine Mutter auch eingebunden war, sehr massiv und ganz viel dafür gesorgt hat, dass dieses Unternehmen überhaupt laufen konnte. Dadurch habe ich natürlich auch ein Frauenbild schon vorgelebt bekommen, das eben selbst aktiv war, das Leben in die Hand genommen hat.
Kannst du sagen oder magst du sagen, was das Unternehmen war oder was es sozusagen zum Zweck hatte?
Ja, das ist ein Versicherungsmakler. Das heißt, damals gab es noch die Versicherungsvertreter, die von Tür zu Tür gelaufen sind. Und in dem Fall sind dann meine Eltern hergegangen, haben erst für sich selbst recherchiert und sind dann in die Beratung gegangen, auch andere zu beraten, unabhängig. Und das war damals eine Marktlücke und die haben sie genutzt.
Hast du Geschwister eigentlich?
Ich habe drei Brüder.
Hui! Älter, jünger, oh mein Gott, drei Stück. Ei.
Ein älter, zwei jünger, einer ist bereits verstorben. Das gibt es okay. Mit dem Leben einfach dazu, ja.
Aber drei Geschwister ist auch schon krass. Ich habe zwar auch drei Geschwister, aber drei Halbgeschwister und ich bin nur mit einem Bruder groß geworden. Aber es ist auch natürlich ganz toll, wenn man so viele Geschwister hat. Wie warst du so als Kind? Und was wolltest du werden? Wolltest du auch in die Versicherungsbranche einsteigen oder wolltest du was komplett anderes machen?
Ich wollte ganz sicher nicht in die Versicherungsbranche. Ich war das verträumte Kind, das in Fantasiewelten gelebt hat, den ganzen Tag vor sich hingesungen hat, an der Schaukel 100 Stunden sich gedreht hat oder was auch immer. Für mich war relativ früh klar, dass ich eigentlich Bücher schreiben wollte. Und das war wirklich der Punkt, wo ich dann auch erleben durfte, nicht ernst genommen zu werden. Das war dann so ein belächelt werden. So, ja, ja, träum weiter, Kleine, so ungefähr. Wenn ich gesagt habe, Physiotherapeutin, Kindergärtnerin oder so, dann war das was Handfestes und da hieß es, ja, das mach mal. Also das ist tatsächlich dann verloren gegangen über einige Jahre, weil keiner mit mir dran geglaubt hat, obwohl ich eigentlich durchaus in vielen Dingen unterstützt wurde, auch die unkonventionell waren. Also das ist aber dann typisch so dieses Unternehmerische. Ich habe sehr früh angefangen, Business-Konzepte zu entwickeln, weil das der Draht war, zu dem ich den Draht entwickeln konnte zu meinem Vater. Und da bin ich dann unterstützt worden und habe auch sehr ungewöhnliche Sachen dabei entwickelt. Aber Autorin, dieses Künstlerische, das war dann doch ein bisschen wahrscheinlich zu weit weg vom handfesten Unternehmertum.
Ja. Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, weil sehr hypothetisch. Meinst du, dass es dir auch passiert wäre, wenn du ein Junge gewesen wärst?
Das ist eine gute Frage. Oh, ich kann das nicht mit Sicherheit sagen.
Genau, also es ist, wir wissen es nicht, aber manchmal ist es ja so, dass man das dann vielleicht eher so den freigeistigen Schriftsteller dann eher dann den Männern zutraut. Warum ich das gefragt habe, warum mir die Frage auch gerade kam, sie kam unvorbereitet, weil sie nicht sozusagen in unserer Absprache, was wir einander so miteinander besprechen, ist, weil das, was du ja dann auch später beschreibst, ne, dass man erst später die zweite Lebenshälfte, von der ich gerade sprach, dass man dann erst dieses Selbstvertrauen entwickelt, zu sagen, auch als Frau eben, jetzt mache ich das. Gut, das hat vielleicht auch noch andere Gründe, warum Frauen später anfangen, nicht nur, weil sie das Selbstbewusstsein haben, aber genau, das war gerade so ein Gedanke, der mich streifte und vielleicht kommen wir da später ja nochmal drauf zurück. Ja. Hattest du als Kind auch entsprechende Vorbilder oder Idole, dass du sagst, ich möchte gerne Astrid Lindgren sein, ich möchte Kinderbücher schreiben oder war das wäre ganz anders?
Also definitiv, Astrid Lindgren ist wirklich meine ganz große Kindheitsheldin gewesen, ganz groß, ja. Es gab sicherlich auch noch einige andere, Joan Aiken zum Beispiel, aber das sind verschiedene Sachen, die mich beeinflusst haben, aber nicht so, dass ich gesagt hätte, die will ich sein. Aber starke Frauen sind schon immer faszinierend für mich gewesen. Aber ich habe schon wahnsinnig früh, ich habe ja wahnsinnig viel gelesen, auch die Biografie von Madame Curie damals zum Beispiel verschlungen. Und diese wissenschaftliche Forscher-Pioniergeist oder Jane Goodall war auch eine, die ich unglaublich bewundert habe. Später waren es dann eher sowas wie Marion von Dönhoff oder Hannah Arendt, die ich sehr bewundert habe und auch die Biografien gelesen habe. Also tatsächlich waren starke Frauen Vorbilder, auch gerade im Literarischen, sehr stark schon in meiner Kindheit und Jugend vertreten.
Interessant, die vier Frauen, die du gerade genannt hast, über die haben wir auch eine Folge gemacht, also ihnen auch eine gewidmet, weil das natürlich auch für uns ganz, ganz großartige Frauen waren, die meisten, doch sind alle, die du genannt hast, sind verstorben. Marion Gräfin Dönhoff war für uns auch so eine krasse Geschichte, was für eine Fluchtgeschichte auch diese junge Frau hinter sich hat und so. Also
unglaublich.
Kann ich auf jeden Fall total unterschreiben. Kim und ich sind auch ganz häufig, wenn wir uns mit einer Frau beschäftigen, die wir zum Teil auch noch gar nicht kannten, haben da so unglaubliche Geschichten und die sind natürlich inspirierend und manchmal auch so groß, dass man dann denkt, oh Gott, was kann ich denn da für mich mitnehmen? Ne?
Ja.
Aber bei dir ist es ja tatsächlich dann so gewesen, du bist von diesem Traum nicht abgerückt. Ne? Du hast es immer schon gemacht, wobei, genau, weil wir haben heute keine Videoaufnahme, deswegen deine Skepsis übertrage ich jetzt mal sozusagen hier in das gesprochene Wort. Du hast erstmal was ganz anderes studiert, ne? Mhm. Magst du mal kurz erzählen, was das war? Ich war auch etwas überrascht, als ich das gesehen habe in deinem Lebenslauf.
Ja, ich habe Biologie studiert und das ist eine erstaunliche Kombination, weil Biologie in der Schule, ich hatte einen sehr, sehr strengen Lehrer. Ich bin gar nicht gut zum Ende gewesen in der Schulzeit in Biologie. Aber das ist so eine persönliche Kombination, wie das persönliche Schicksal nun mal spielt. Also es ist viel zusammen mit dem, was ich schon sagte, mein Bruder ist verstorben. Das war eine sehr aufwühlende Zeit. Ich hatte mir schon sehr früh angefangen, zusammenzusparen, eine Weltreise zu machen. Bin nach dem Abitur unterwegs gewesen und habe einen sehr spannenden Biologen getroffen, der mich fasziniert hat, der auf der Antarktis oder auf den Inseln vor der Antarktis geforscht hat. Und man hat ja auch schon rausgehört, Jane Goodall oder auch Madame Curie. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Faszination vom Naturwissenschaftlichen her. Und ich war damals total ratlos, also hin und her geworfen und wusste nicht, wohin. Und hatte vorher schon in meiner Jugend Praktika gemacht in Verlagen und wusste, okay, im journalistischen Bereich, was so meine Anker war, statt Autorin zu werden, wenigstens Journalistin zu werden zu wollen, ich wusste, ich hatte die Ellenbogen nicht dafür, für diese Verlage. Mhm. Da merkte ich, spürte ich, ich würde da nicht so zu Hause werden. Und habe dann Biologie aus dem Trotz heraus gewählt, so ein bisschen gesagt, okay, und ich beweise mir das jetzt, dass ich das hinkriege, irgendwie. Ich habe es auch irgendwie hingekriegt. Und habe dann aber nebenbei schon angefangen, Pädagogik-Sachen zu machen oder ich sage immer Verlegenheitssemester, Germanistik zu studieren oder Psychologie oder verschiedene andere Dinge. Alle haben immer gesagt, werd doch Lehrerin, aber da wusste ich auch, das ist auch nicht mein Weg. Jedenfalls nicht klassisch an der Schule. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, dass ich den berufsbegleitenden Studiengang literarisches Schreiben entdeckt habe und gemerkt habe, oh, das ist es. Oh, jetzt habe ich es endlich gefunden, da will ich hin. Ich habe Biologie, wusste ich dann auch irgendwann, ich werde dort nicht wirklich beruflich groß einsteigen. Ich habe es zu Ende gemacht mit einem Bachelor. Damals wurde gerade gewechselt auf Bachelor. Ich war eine der ersten, die das gemacht hat, weil ich einfach nur noch die Bachelorarbeit geschrieben habe. Und habe dann berufsbegleitend literarisches Schreiben studiert. Und darüber hinaus wahnsinnig viele Kurse mehr gemacht und gemerkt, das ist es. Also da hat es wirklich dann angefangen zu kribbeln. Und genial war vor allen Dingen auch dabei dieses, okay, Eintauchen in Welten, selber Erfinden von Welten. Das war unglaublich faszinierend. Und gleichzeitig, ich bin so ein Typ, ich steige wahnsinnig gerne tief in Dinge ein. Und daraufhin haben Kommilitonen mich dann schon gefragt, Jurenka, erklär doch mal. Und da kam dann so ein bisschen so dieses Didaktische, sage ich jetzt mal, raus, was mich auch schon interessiert hat, dass ich dann angefangen habe, eben andere mit zu unterstützen und in einem von anderen Kursen, da fragte mich dann eine Teilnehmerin, könntest du mich coachen? Und ich war erst völlig perplex darüber, weil ich sagte, ich bin doch selber noch gar nicht fertig damit. Und die Leiterin des Kurses hat gesagt, los Jurenka, mach jetzt, geh, los. Und das habe ich dann gemacht und habe gesagt, okay, ja, ich coach dich, ich versuche das mal. Und da bin ich dann eingestiegen und da wirklich habe ich diese Gänsehautmomente erlebt. Wenn ich anderen helfen durfte, das zu katalysieren, was sie selber noch nicht ganz zu Wort bringen konnten. Ich konnte rausspüren, was eigentlich raus wollte, aber die anderen Schreibenden konnten das noch nicht so rausbringen und ich durfte dann Geburtshelferin werden. Und das ist dann wirklich meine Berufung geworden.
Das ist ganz großartig, was du beschreibst. Manchmal sehen ja andere Menschen in einem etwas. Und du hast es ja vermutlich auch gemacht, literarisches Schreiben, damit du selber anfängst zu schreiben. Und dann kommt jemand von der Seite und sagt, das, was du und wie du erklärst und wie du pushst und Dinge eröffnest, ne, dann da komme ich dann zu meiner Blüte. Ne? Und trotzdem, du hast ja nun das Handwerkszeug gelernt, du hast ja trotzdem dann auch schreiben wollen, oder nicht? Ne? Hast ja auch einen Roman geschrieben. Erzähl mal, wie es dazu kam. Wann hast du denn angefangen zu schreiben? Weil das eine ist, das Handwerkszeug haben, da liegt es nun also, den anderen zu erklären, wie sie es anwenden. Aber hast du es dann, wann hast du es selber angewendet bei dir?
Also ich habe es in kleinen Projekten natürlich schon vorher, auch für das Studium und dann auch größere angefangen. Und ich habe im Studium für meine Abschlussarbeit ein Projekt gestartet, das ich dann tatsächlich auch durch eine Redakteurin für einen Verlag, diesen Verlag anbieten durfte. Und die waren sehr interessiert daran. Als ich dann aber endlich fertig war, war dann diese Reihe, für die ich hätte schreiben dürfen, gerade hinüber. Wie das halt so wilder Schicksal. Daraufhin habe ich das Ganze dann noch mal ein bisschen umgearbeitet und über eine Agentur großen Verlagen angeboten, die erst sehr interessiert waren. Und dann, wie das auch so ist, der Markt sollte das wohl nicht so hergeben. Die Verlage haben sich dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Es ist sehr lustig, weil das ist einfach auf dem Markt so. Die haben gesagt, ich dürfte nicht aus zwei Perspektiven schreiben, haben dann aber aus dem amerikanischen Markt die typischen aus zwei Perspektiven wieder eingekauft, weil da ist es dann okay. Es hat sich mittlerweile alles verändert. Es hat sich so viel verändert in dieser Zeit. Das ist sehr spannend zu sehen. Das hat aber dann dazu geführt, dass ich mein Buch dann nach einer gewissen Trauerphase an einen Kleinverlag gegeben habe, die E-Book-Rechte behalten habe und selber in das Marketing mit eingestiegen bin und daran unglaublich viel gelernt habe. Das war wiederum toll, dann auch für das, was ich dann meinen Kunden, meinen späteren Autoren wieder weitergeben durfte. Also am Ende fügen sich die Dinge manchmal zusammen. Und es ist tatsächlich auch eine Art Longseller geworden, denn es ist dann durch die Agentur noch mehrfach wieder neu verkauft worden, was wiederum auch selten ist. Also so gesehen bin ich sehr zufrieden mit dem Erfolg des Buches im Nachhinein.
Ja, ich habe gehört, also der Roman heißt, für alle, die ihn lesen möchten, man kann ihn also käuflich erwerben. Er heißt Verliebt bis in die Haarspitzen. Ist es eine Art Rom-Com? Weil eigentlich ist es ja auch eine tragische Geschichte, aber und irgendwie auch wieder nicht. Ne? Magst du mal kurz sagen, worum es geht?
Es ist definitiv eine romantische Komödie. Ja, es geht darum, dass Helen sich in ihren Friseur unsterblich verliebt, der aber nun mal schwul ist. Oder doch nicht?
Aha.
Und da gibt es natürlich Irrungen und Wirrungen und spannende Begegnungen.
Also, du bist auch Queen of Cliffhanging, ich merke schon. Und man braucht ja immer so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das scheint offensichtlich auch in diesem Buch der Fall zu sein. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es mir auch auf meine Liste geschrieben. Bevor der Roman dann tatsächlich auch veröffentlicht wurde, hast du aber die Romanschule gegründet. Das war 2010. Kannst du dazu auch noch mal was sagen? Wann kam der Moment, dass du dachtest, ich bin nicht nur gut im Beraten, ich gründe jetzt einfach eine ganze Schule?
Ich hatte dann ja schon im Studium angefangen, sozusagen zu unterrichten, habe dann auch angefangen, klassisch über VHS erste kleine Kurse zu geben. Und ich war damals in einem Beruf, der mir erlaubte, Teilzeit zu arbeiten im Qualitätsmanagement, etwas komplett anderes. Und es war auch hier total klar, das ist nicht meine Berufung. Hier würde ich nicht alt werden. Und ich bin dann nochmal auf Reisen gegangen und auf dieser Reise ist für mich dann die Entscheidung wirklich auch so ganz klar geworden, ich kehre nicht wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis. Ich hatte mir genug angespart, um ein gewisses Puffer zu haben und zu sagen, jetzt in die Selbstständigkeit. Mhm. Und bin dann wirklich in die eigene Kurskreation gegangen. Ich habe aber auch mit einer anderen Schule noch zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam Kurse erstellt und bin darüber in die Selbstständigkeit gegangen. Und da ist mir sicherlich auch mein Elternhaus zugute gekommen, wo ich einfach schon erlebt habe, wie das geht und miterleben durfte, dass man das wagen darf.
Ja, es ist ja nicht so, dass auch andere Leute in einem etwas sehen, sondern dass man ihnen auch glaubt, dass sie da etwas sehen und dass man das auch fühlt. Und du hast es offensichtlich gefühlt und hast es dir zugetraut. Und mittlerweile, wie gesagt, gibt es die Schule schon sehr, sehr lange. Ich habe gesehen, ihr bietet in der Schule auch eine Autorenwerkstatt an. Kommen dann ganz viele zusammen und erdenken sich gemeinsam Ideen oder wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da in dieser Autorenwerkstatt?
Ja, es ist eher so, dass jeder mit seiner eigenen Geschichte kommt. Also es ist bei uns, wir haben zwei große Dinge bei uns laufen. Das eine ist das Schreibcafé, wo es mehr darum geht, zusammenzukommen, zu treffen, gemeinsam zu schreiben und Impulse zu bekommen fürs eigene Schreiben, wo man kleinere Rückfragen mal stellen kann, wo man aber auch Gleichgesinnte treffen kann. Und Treffpunkte hat online, alles total flexibel, aber doch eben ein Stück weit verbindlich, um dran zu bleiben. Weil dranbleiben ist die größte Hürde, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ein Marathon, so einen Roman zu schreiben. Mhm. Und da braucht man alle Unterstützung, die man kriegen kann. Und daneben haben wir dann noch die Ausbildung zum Romanautor. Und das ist für alle die, die wirklich intensiv dran gehen wollen, mit richtig intensiver Unterstützung am eigenen Projekt arbeiten wollen und vor allen Dingen lernen wollen, wie man nicht nur einen Roman schreibt, sondern auch mehrere und die auch zu veröffentlichen dann. Mhm. Da geht es dann, in der Regel brauchen die meisten 2 Jahre tatsächlich neben Beruf und Familie, um das ganze Handwerkszeug zu lernen und gleichzeitig das eigene Buch fertig zu schreiben.
Mhm. Verliebt bis in die Haarspitzen ist nicht deine einzige Buchveröffentlichung. Du hast dann ein Sachbuch geschrieben, in dem du dieses Handwerkszeug nochmal verschriftlicht hast. Das Buch heißt Bestseller schreiben wie Fitzek, Link und Adler Olsen und viele mehr. Die Geheimnisse der Bestseller-Autoren. Insider-Tipps, Strategien und Impulse für deinen Roman. Ein sehr langer Titel, aber der Name ist Programm. Du bist dann quasi ja weg auch von der Fiktion zumindest, was das eigene Schreiben angeht. Ne? Zuckt es dich manchmal noch? Hast du noch Ideen im Kopf, die du selber für dich noch veröffentlichen magst? Oder bist du so beschäftigt mit dem Vermitteln für andere, dass es so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist?
Ja, also es hat mich zwischendrin immer mal wieder gejuckt, jetzt tatsächlich gerade auch wieder. Ich hatte so das Größte zwischendrin, wo ich dann aber für mich ganz bewusst entschieden hatte, okay, ich habe 2 Kinder bekommen und für mich war klar, okay, ich schaffe das nicht, ein Unternehmen aufzubauen, weil mittlerweile sind es ja 10 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor allen Dingen, und gleichzeitig Autorin zu sein und habe mich damals dann ganz bewusst dafür entschieden, okay, Unternehmerin ist jetzt mein erster Beruf, inklusive dem Coaching natürlich, dem Coachen von anderen Autoren. Und habe damals entschieden, wenn die Kinder in der Schule sind, schaue ich nochmal hin, ob ich dann mehr Zeit habe und mehr Muße finde fürs eigene Schreiben und wieder schreiben will. Aber gerade da fing die Romanschule an, dann so richtig zu wachsen und neue wunderbare Mitarbeiterinnen kamen dazu. Und ich habe das noch weiter auf Eis gelegt, ganz bewusst, weil es mir lieber ist zu sagen, jetzt nicht als noch eine To-Do mehr im Kopf die ganze Zeit mit mir herumzutragen. Ja. Und da bin ich auch jetzt immer noch. Also ich habe immer noch so viele offene To-Dos auf meiner Liste, dass ich es mir noch nicht erlauben möchte zu sagen, okay, möchte ich wirklich schreiben. Aber ich kontrolliere das immer wieder, auch jetzt gerade schaue ich wieder, ob andere Sachen tatsächlich, die müssten dann halt wirklich entschieden werden, abzugeben, also abzuschneiden, zu beenden oder wie auch immer, um eben wieder schreiben zu können. Ich glaube, noch ist nicht der richtige Moment, aber das kann noch kommen.
Du lächelst und ich glaube auch, also aufgeschoben ist ja bekanntermaßen nicht aufgehoben. Bevor ich zu der E-Mail komme, mit der du dich an uns gewendet hast, noch eine Frage. Wie ist so das Geschlechterverhältnis von den Menschen, die zu euch kommen und sagen, ich möchte gerne lernen, Autor, Autorin zu sein?
Etwa 80-20. 80% etwa sind Frauen.
Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es ist doch dann eher 50-50. Vielleicht, das ist eine Spekulation, denken Männer weniger darüber nach, sich das erklären zu lassen von anderen, weil sie denken, ich probiere es jetzt einfach mal so. Ähnlich wie so nach dem Weg fragen, aber ich will jetzt nicht noch mehr Klischees aufmachen, aber ich dachte so bei mir, das könnte möglicherweise ein Grund sein gerade. 80 ist schon viel. Und jetzt zu der E-Mail, die du geschrieben hast, darum geht es nämlich auch, ne? Frauen, und ach so, genau, wie alt sind die so im Durchschnitt?
Also es ist tendenziell etwas jünger geworden über die letzten Jahre. Es ist trotzdem so, dass die meisten so um die, also Durchschnitt würde ich sagen, liegt bei 40. Davor war durchaus aber noch älter. Und jetzt sind aber auch noch einige wirklich eher so in den 20ern mit dazu gekommen. Aber wir haben auch 85-Jährige dabei. Also es ist wirklich sehr durchmischt. Und das finde ich auch sehr spannend. Trotzdem häuft es sich wirklich so in der Mitte des Lebens.
Ja. Und jetzt zu dieser E-Mail endlich, nachdem ich schon so viel darüber gesprochen habe. Du hast geschrieben, seit über 15 Jahren begleite ich Menschen auf dem Weg zu ihrem Roman. In dieser Zeit habe ich zahlreiche Bestseller-Autorinnen, zum Beispiel Elizabeth George oder Dora Held, interviewt und dabei ein Muster beobachtet, das sich gerade bei Frauen immer wieder zeigt. Zitat Ende. Man kann es sich schon ein bisschen denken, weil wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Was für ein Muster ist das konkret? So.
Ja, also es trifft nicht unbedingt auf alle diese Frauen zu, aber es ist trotzdem so, dass ich es immer wieder sehe, dass wir Frauen, ich behaupte, deutlich mehr Rollen erfüllen dürfen in unserem Leben als viele Männer. Alleine auch dadurch das Familiendasein, das häufig doch mehr auf den Schultern der Frauen auch automatisch lastet, sage ich jetzt mal auch aus biologischer Sicht, aber auch sonst. Und auch sonst im sozialen Gefüge würde ich das so jetzt einfach mal behaupten. Und durch diese Häufung der Rollen gerät das ins Hintertreffen, sich zu erlauben, zu schauen, was will ich wirklich ganz persönlich für mich eigentlich. Und in der Mitte des Lebens ist genau dieser Zeitraum, wo man anfängt, nochmal genau hinzuschauen, wo man vielleicht ein paar Rollen besser abgeben kann, aber auch vielleicht konsequenter wird zu sagen, ich will diese Rolle nicht mehr oder ich will etwas anderes in meinem Leben haben. Und das ist so ein ganz, ganz klassisches Muster. Also es ist zum Teil, am Anfang dachte ich, es sind so typisch die Empty-Nester, wie man so schön sagt, also die Frauen, die Kinder haben, die jetzt groß geworden sind und das Haus verlassen. Aber es sind nicht nur die. Also es sind auch sehr viele Schreibende bei uns, die gar keine Kinder haben, nie wollten, die trotzdem erst in der Mitte des Lebens kommen und sagen, okay, ich wollte Karriere machen, ich wollte andere Dinge, aber eigentlich schlägt in mir noch dieses kreative Herz, das noch gar nicht erfüllt werden durfte, weil häufig auch tatsächlich der Mut gefehlt hat, dahin zu schauen und sich zu trauen, sich das überhaupt auch einzugestehen. Ich möchte Autorin sein, ich möchte wirklich schreiben. Es braucht tatsächlich eine Menge Mut dazu, das zu machen, ja.
Ja, es ist also nicht nur, also du hast gerade von den Empty-Nestern gesprochen, ne? Die Kinder sind endlich aus dem Haus und ich habe Langeweile, also was mache ich denn jetzt mal, puh, sondern wirklich auch, und also da knüpfe ich mal an eine Folge und auch ein Interview, das Kim und ich geführt haben mit einer Frau, Silke Weber, die ein Buch geschrieben hat über die Wechseljahre, was dann auch sozusagen, natürlich hormonelle Veränderung ist klar, aber auch so dieses Jetzt komme ich, vorher war ich dafür biologisch verdammt, ich mache es jetzt sehr plakativ, dieser biologischen Rolle gerecht zu werden, für die ne, dann Kinder bekommen haben, nicht alle haben Kinder, Kim und ich haben beide keine Kinder, und trotzdem spüren wir so in der Perimenopause, wir lassen uns einige Dinge jetzt nicht mehr gefallen, so.
Jawohl.
Und a woman. Und dazu kann dann vielleicht auch dann wieder dieser Gedanke kommen, den man vielleicht als junges Mädchen hatte und wo andere dann gelächelt haben und gesagt haben, ja, Schriftstellerin, ich bitte dich, dann wieder dahin zu kommen, sagen so, nee, ich beweise es dir jetzt mal und ich möchte das gerne. Das ist, wirklich auch ein, knüpft dann an meine nächste Frage. Meine eigenen Gedanken führen da auch so hin, die Botschaft an die Frauen da draußen, ne? Da, weil es scheint dir ja offensichtlich auch, also ich meine, es sind immerhin 20% männliche Schüler, die ihr habt und auch dann begleitet hin zu einem Autoren sein oder auch nicht. Vielleicht ist es auch ein Ausprobieren und mal erkunden und einfach der Fantasie mal freien Lauf lassen. Es muss ja nicht immer ein Buch dabei rauskommen, sondern einfach Spaß am Schreiben. Aber du hattest ja besonders bei den Frauen das auch so gesehen, dass da dieses Muster kam. Offensichtlich auch bei jüngeren Frauen. Was gibt es für eine Botschaft von dir an unsere weiblichen Zuhörer oder die Zuhörerinnen? Was würdest du ihnen gerne mitgeben?
Traut euch. Und das ist so einfach gesagt. Ich glaube, es braucht den Mut, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Und gerade Schreiben wird, also das Schreiben, das auch nach außen gehen soll, wird extrem unterschätzt. Ich gebe immer gerne das Beispiel raus. Stell dir vor, du häkelst etwas und du zeigst es deiner Freundin. Das ist schön, das ist nett. Jetzt stell dir vor, du schreibst etwas und das liest du deiner Freundin vor. Das fühlt sich ganz anders an. Da gibt man etwas von sich hinein, da sind ganz andere Ängste plötzlich da. Aber wir reden so ungern darüber, dass da Ängste dahinter sind. Ach, ich habe doch keine Angst vorm Romanschreiben. Ich sage immer, doch, doch, da steckt die Angst hinter vom Tod durch Romanschreiben sogar. Okay, ist ein bisschen plakativ, aber es ist tatsächlich so, dass es sehr wertvoll ist, sich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Und natürlich bedeutet das auch, dass man dann in anderen Lebensbereichen auch davon profitiert, wenn man dorthin schaut. Was sind das eigentlich für Ängste, die mich führen und leiten, obwohl ich das gar nicht merke, obwohl ich gar nicht spüre, dass die da sind und mir noch nicht mehr traue zu sagen, dass da Ängste sind. Es ist so selbstverständlich, dass viele Leute Angst haben, auf der Bühne zu stehen, aber sich vorzustellen, dass man Angst hat, einen Roman zu schreiben, ist gar nicht unbedingt da, aber das ist so wahr. Es ist so wertvoll zu schauen, okay, was ist das? Ich habe Angst davor, verurteilt zu werden. Ich habe Angst davor, sehr viel Zeit zu investieren und dann kommt nichts raus. Ich habe Angst davor, es versucht zu haben und hinterher festzustellen, meinen Traum begraben zu müssen, weil ich es nicht geschafft habe. Also fange ich lieber gar nicht an. So diese ganzen Dinge, die da sind, auch natürlich, dann kommt dazu, dass wir in Deutschland diesen Genie-Mythos haben. Wir haben Schreiben in der Schule gelernt, wir haben Lesen gelernt. Das wird schon klappen mit einem Roman schreiben. Aber ein Roman ist nicht eine Postkarte. Das ist was ganz anderes. Das braucht eine ganz andere Führung von den Lesern. Und ich sage immer, das ist wie, wenn man vorher in einem Zuschauerraum war und auf der Bühne einen Zauberer gesehen hat und jetzt selber zum Zauberer wird und man möchte sein Publikum verzaubern, die Leser, dann darf man sich ein Stück weit desillusionieren und hinter die Bühne schauen und schauen, was macht der Zauberer eigentlich? Wie werden Figuren so gebaut, dass sie tatsächlich 300 Seiten den Leser faszinieren, die Leserinnen mitführen und wirklich Spannung aufbauen, dass man wissen will, warum wollen die das und erreichen sie das am Ende? Dass man weiß, wie kann ich Dialoge bauen, dass sie wirklich von einem Satz zum nächsten ziehen oder welche Worte brauche ich vielleicht gar nicht. Denn ganz häufig ist auch da Ängste mit dabei, wenn man ans Überarbeiten geht, bedeutet das häufig, dass man so ein Gefühl hat, so, da hakt noch was. Aber was ist denn das eigentlich? Und dann findet man das nicht raus und dann kommt die nächste schöne Idee, bei ganz vielen Schreibenden ist das so, die nächste schöne blinkende Idee kommt und dann denkt man, oh, mit der wird das alles viel einfacher und viel leichter. Und dann schreibt man die nächste Idee, aber man bleibt doch an einer ähnlichen Stelle hängen. Und da sich zu trauen und hinzuschauen und zu sagen, ja, ich brauche ein bisschen mehr Wissen für das, was es benötigt, um einen Roman tatsächlich fertig zu schreiben. Mhm. Und ich brauche vor allen Dingen aber auch die mentale Unterstützung und Stärke, weil da so viele Ängste doch im Hintergrund sind, um zu lernen, damit umzugehen. Denn ansonsten kommt dieser blinkende Cursor auf dem weißen Blatt und man schreibt doch nicht. Oder man fängt an, lieber die Socken zu bügeln.
Writer's Block, ne? Und dann geht man dann doch irgendwie in die Prokrastination und macht irgendwas anderes. Aber das fand ich gerade ganz interessant, was du sagtest, ja, in Deutschland, also erstens Scheitern in Deutschland ganz schlimm. Da ist natürlich in eher innovationsgetriebenen Gesellschaften, ne? Ja. Try it, also mach doch einfach mal. Und dann, wenn du scheiterst, na, okay, dann hast du wenigstens was gelernt. Das ist auch im Land der Dichter und Denker, mein Gott. Also dieser Pathos, da irgendwie mitzuhalten und zu denken, ich möchte in die Fußstapfen von Goethe.
Aber gerade Goethe, Goethe hat sich mit Schiller hervorragend über Handwerkszeug ausgetauscht. Die haben so viel dran gearbeitet. Das war nicht einfach nur hinsetzen und warten, bis die Muse einküsst.
Das muss man vielleicht auch wissen. Und das lernt man offensichtlich auch in eurer Schule. Ich habe noch, also gerade, ich könnte dir stundenlang zuhören, wie begeistert du über das Schreiben und auch über Geschichten sprichst. Und ich habe wirklich ein ganz schönes Zitat gefunden über dich. Auf Lovely Books war das, glaube ich. Da steht dann, was Jurenka dabei antreibt, die Überzeugung, dass Geschichten die Welt verändern können und dass jeder Mensch, der eine Geschichte in sich trägt, die Chance verdient, sie mit Freude, Ausdauer und Handwerk auf Papier zu bringen. Und das fand ich so schön, das gibt mir total Gänsehaut und macht richtig Spaß und man merkt dir diese Freude an und ich kann mir so gut vorstellen, wie du bist in so einem Beratungsgespräch, wenn du sagst, da, genau da musst du nochmal hin und da ist sowas Tolles drin und das fegen wir jetzt mal gemeinsam frei, weil ich glaube, durchzuhalten auch, weil du kannst natürlich auch einen kleinen Roman schreiben, der ist trotzdem harte Arbeit und kann ewig dauern, muss ja nicht gleich irgendwie 400, 500 Seiten sein, dass man vielleicht auch Gleichgesinnte bei euch in der Schule hat, die dann sagt, haltet durch. So, das klingt nach einer ganz wundervollen Schule. Und bevor ich zu meiner letzten Frage komme, auch natürlich für alle, die sich neugierig fragen gerade oder schon eifrig eintippen, romanschule.de, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Du bist ja jetzt ansässig irgendwo in Süddeutschland, ne? Am Bodensee wohnst du?
Nicht mehr, nein. Ich bin jetzt seit 3 Jahren wieder in Norddeutschland, wieder in Schleswig-Holstein, in Mölln.
Ach, guck. Gut, aber wer jetzt dachte, ich sitze doch am Bodensee, das ist jetzt blöd, aber das ist kein Hinderungsgrund, in die Romanschule zu kommen, ne?
Wir arbeiten ja eh online.
Und trefft ihr euch auch manchmal? Also es ist natürlich toll, wenn man sich sieht und spricht, ne? Aber manchmal ist es ja auch toll, wenn man mal wirklich an einen Ort kommt.
Absolut, ja genau. Also wir machen einmal jährlich die sogenannte Schreibzeit. Und da kann man zusammenkommen live und wirklich dann sich auftanken für die nächsten Wochen und sich gegenseitig umarmen und gemeinsam schreiben und arbeiten und dann wieder der Rest dann online, weil das eben die höhere Flexibilität bedeutet. Das kann man einfach viel besser im Alltag integrieren. Wer hat schon wirklich Zeit übrig?
Das genau. Ist ja toll. Ja. Dann schreibt man euch einfach. Ist das auch eine individuelle Beratung, dass man erstmal vielleicht mit einem Beratungsgespräch anfängt? Ne? Und dann kann man sich entscheiden, will ich und wie will ich weitermachen? Das klingt nach auch einem guten Baukastensystem, um sich der Sache erstmal zu nähern.
Genau. mail@romanschule.de ist die E-Mail-Adresse und auf unserer Webseite einfach stöbern. Es gibt auch immer wieder kostenlose kleine Webinare, um uns kennenzulernen und man kann eben unverbindlich ein Gespräch mit Christine gerne buchen, wenn man sich noch unsicher ist, was denn das Richtige für einen ist.
Das klingt ganz wundervoll und natürlich, ich hatte dir im Vorwege noch eine letzte Frage mitgegeben, damit du noch ein bisschen drüber nachdenkst, aber dir kam schon sofort eine Idee. Ich frage auch für eine Freundin, also für mich, ich fahre jetzt in Urlaub und ich brauche noch einen Buchtipp von dir. Wenn du einen hast, gerne bitte teilen.
Auf jeden Fall. Also ich hatte kürzlich jetzt Let Them von Mel Robbins gelesen. Und das finde ich ein unglaublich tolles Buch, egal, auch für uns Schreibenden, aber es ist egal, ob man jetzt schreibt oder nicht. Es ist so eine schöne Variante, die über das Buch so trainiert wird, so diese Idee von let them, lass sie einfach, aber in einem positiven Sinne. Nicht, ich sag jetzt scheißegal, ne, das ist so grob, sondern let them, lass sie einfach. Ich muss nicht immer mich eingeben, aber es bedeutet auch, ich darf andere auch sein lassen, wie sie sind. Mhm. Das ist eine so heilsame Haltung, die uns allen hilft, glaube ich. Und wenn wir die alle ein bisschen mehr trainieren, wird es uns allen auch besser gehen.
Ja, also ich glaube, bei aller excuse my French, Scheißigkeit der Welt da draußen, diesen Gedanken mitzunehmen und zu sagen, okay, ich ziehe mir jetzt auch nicht alles an. Ich halte auch einige Dinge bewusst fern und kümmere mich vielleicht um das, was ich schon immer machen wollte oder was mir Freude gibt. Und da hast du gerade, glaube ich, viele kleine Türchen geöffnet bei den Menschen, die uns zuhören. Und ich danke dir sehr, dass du diese E-Mail an uns geschrieben hast und dass wir heute miteinander gesprochen haben. Vielen, vielen Dank, Jurenka Jörg.
Ich danke dir ganz herzlich und euch für euren wundervollen Podcast auch.
Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße natürlich auch von Kim, die mit Sicherheit auch gern dabei gewesen wäre. Ihr da draußen, Kim und ich sehen uns natürlich demnächst wieder. Ich weiß jetzt gerade nicht, was unsere nächste Folge sein wird, aber schaut einfach rein, am besten abonnieren. Dann verpasst ihr natürlich auch keine Folge. An dieser Stelle bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir hören uns ganz bald wieder hoffentlich. Alles Liebe. Tschüss.